Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts, wie fast immer mit dabei und passend zum heutigen Thema hervorragend versichert, Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist du fit?
Natürlich, Linnea.
Sehr schön.
Was erwartest du von mir?
Ja, ich sag ja, dass du fit bist und hervorragend versichert.
Noch versichert.
Noch versichert. Meinst du, das ändert sich vielleicht nach der heutigen Folge?
Im einen oder anderen Fall schon, ja.
Gucken wir es uns mal an. Ich habe schon angeteasert, heute geht es um das ganze Thema Gebäudeversicherung und alles, was dazugehört. Oder sagen wir mal Immobilienversicherung und alle dem zugehörigen Versicherungen. Wir gucken es uns mal an, auch im Aspekt des ganzen Themas Klimawandels, was sich da so verändert, was für Veränderungen potenziell noch anstehen und wie man sich da als Eigentümer so drauf vorbereiten kann. Let's go.
Und es geht natürlich um den Wandel im Geldbeutel der Mieter und der Vermieter.
Ja. Ich meine, wer Nachrichten liest, hat sich, glaube ich, dem ganzen Thema Naturkatastrophen, sagen wir mal Extremwettersituationen, war ja eher so der Punkt bei uns, in den letzten vor allem 3 Jahren, wann war das Ahrtal, 2022, richtig? Nicht wirklich entziehen können. Wir hatten eben die Umweltkatastrophe da im Ahrtal als besonders schlimmen Fall. Aber man hat auch immer wieder, wenn man Instagram, TikTok und ähnliches hat, man hat ja jetzt quasi überall Lokalreporter, die dann den Fluss, der sich plötzlich vorm Haus gebildet hat, dann halt aus dem Fenster filmen. Und da war sehr viel in den letzten Jahren
dabei.
Genau,
das ist nicht nur was ganz Lokales. Also ich hatte die Idee, weil ich mich mit meinem Nachbar unterhalten habe, der Türke ist.
Ja.
Und der aus der Erdbebenregion in der Türkei kommt, die so schwer betroffen war in 23. Mhm. Und der hat also schlimme Geschichten erzählt. Zum Beispiel, dass sein Gebäude der Eltern, die da über 30, 40 Jahre gelebt haben, in Google per Satellitenfoto sichtbar ist. Die haben eine Police von der Gebäudeversicherung. Das Haus ist nicht mehr da nach dem Erdbeben. Und die Versicherung und die Regierung sagen, wir haben keine Ahnung, dass da ein Haus war. Bei uns gibt's nichts mehr.
Ja.
Und das ist kein Einzelfall in dem Dorf. Also es wird auch von der Versicherungsseite immer schwieriger. Und wenn man sich mit den Leuten aus dem Ahrtal unterhält oder ein bisschen die Nachrichten verfolgt, gibt's eben auch viele Schäden, die noch nicht reguliert sind.
Man muss an der Stelle auch sagen, also als jemand, der auch einen anderen kulturellen Background hat, Deutschland ist im internationalen Vergleich, vor allem wenn man so gen Osten geht, unglaublich gut versichert. Also ihr seid wirklich unglaublich gut versichert, was diese Themen angeht. In anderen Fällen hast du häufig, also ich weiß auch aus Kroatien ist das so, man darf nicht vergessen, einige Länder und deren Regierungen sind sehr jung und finanziell nicht besonders gut aufgestellt. Und auch das ganze Thema Infrastruktur ist halt so groß nicht. Und vor allem, wenn man dann zum Beispiel internationale Versicherungsgesellschaften hat, die ja dann dort auch ansässig sind, ist die Police einfach durch die ganzen Risikoaufschläge, die da kommen, von wirtschaftlich schwach und dann vielleicht doch anfällig und Gebäude selber gebaut und all solche Dinge, ist das dann teilweise halt auch so hoch, dass man auch eine extrem hohe Opt-out-Rate hat. Also wenn du an quasi diese ganze Ecke Kroatien und drumherum gehst, wirst du auch sehr wenige Privathäuser finden, die eben eine volle Gebäudeversicherung haben.
Ja, aber es gibt jetzt erste Meldungen von diesen grundsätzlichen Rückversicherern.
Ja.
Und die kommen jetzt einfach so langsam drauf, dass die ganze Versicherungsmathematik, diese Risikoeinstufungen nicht mehr richtig sind.
Ja.
Jetzt ist eine Geschichte natürlich, dass man versucht, Zahlungen hinauszuzögern, Schuldigen zu finden, die Bundesregierung mit ins Boot zu nehmen etc. Aber vor allen Dingen halt eben auch, dass neue Tarife kommen.
Ja.
Und die sind eben so hoch, wenn du das mathematisch löst, dass die Angst haben, dass sie nicht mehr nur bestimmte Fälle gar nicht mehr versichern können und wollen, sondern dass es dieses ganze Thema Versicherung nicht mehr gibt. Also da ist im Hintergrund wirklich eine große Welle. Aber um mal eine Zahl zu nennen, da gibt's erste Überlegungen, die sagen, so jedes 25. Haus könnte Probleme bei der Versicherung haben.
Ja.
Und das ist ja schon eine Größenordnung in Deutschland. Natürlich sind die alle räumlich unterschiedlich. Wenn du weit weg bist von einem Fluss, weit weg bist von einer begradigten Flusssituation, von einem See, von irgendeinem Waldbrandgefahrthema, von der Küste und, dann ist das natürlich weniger Risiko, wie wenn du direkt an der Küste lebst oder im ehemaligen Hochwassergebiet von einem Fluss oder in so einer Schleife von der A, wo dein Haus halt einfach, ja, grundsätzlich mal alle 30 Jahre ein Hochwasser gekriegt hat und so langsam aber sicher das jedes Jahr passiert. Und da entsteht, glaube ich, wirklich für einen Eigentümer das Problem, was mache ich da? A, wie preise ich das ein, dass meine Versicherungen exorbitant teuer werden können, dass die bestimmte Risikozuschläge in bestimmten Regionen kriegen, beispielsweise in so einem Hochwasserthema, und dass es vielleicht gar nicht mehr versichert wird.
Ja, ich glaube, wir sollten mal kurz die Grundlagen zum Thema, wie ist eine Immobilie eigentlich versichert, einmal klären. Es gibt ja eigentlich, ich sag mal, 2,5 Hauptkomponenten. Eins ist die Gebäudeversicherung, die ist Pflicht.
Ja,
gesetzliche Verpflichtung, ja. Ist Pflicht. Dann gibt es die Hausratsversicherung, die also alles, was in der Immobilie ist, schützt, aber nicht gegen alle Schäden. So. Und dann gibt es quasi die halbe Versicherung on top, die funktioniert nämlich nicht als Standalone, sondern als ergänzender Faktor zu den beiden ist die Elementarschadenversicherung, die man entweder zu Gebäude oder zu Hausrat oder zu beidem quasi in Anführungsstrichen dazu buchen kann oder aufschlagen muss eigentlich auf seine Standardversicherung, die man
da
hat.
Da musst du noch erklären, was Elementarschäden sind.
Da kommen wir jetzt noch dazu. Und das ist summa summarum schon mal recht komplex, weil die Dinge lassen sich nicht immer sauber auseinandertrennen. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, dass wir einfach einmal darüber sprechen, was eigentlich standardmäßig so drin ist. Gebäudeversicherung ist also, schützt deine Immobilie gegen alles, was man so kennt, also Brand, den man hatte, Kabelbrand, Rohrbruch und damit Leitungswasserschaden, den man hat. Dann zum Beispiel Regenschäden, Sturmschäden, wenn das Dach abgedeckt wurde.
Der berühmte Fall, die Oma ist vor deiner Haustür auf der Bananenschale ausgerutscht.
Ist das nicht ein Haftpflichtfall? Ist das ein Gebäudeversicherungsfall?
Ich denke, das ist ein Gebäudeversicherungsfall.
Da bin ich jetzt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil wer hätte die Bananenschale wegräumen müssen? Nicht das Haus. Aber ich weiß es nicht. Da bin ich jetzt. Aber ist doch ein schöner Fall für das Thema. Es ist kompliziert. Aber die Gebäudeversicherung deckt unter anderem eben auch Sturm- und Regenschäden ab. Aber eben nicht alle. So. Und dann gibt es die Hausratversicherung, die das Innere des Hauses eigentlich gegen dieselben Schäden abdeckt. Das heißt, wenn du einen Rohrbruch hattest und dein Fernseher, Sofa, ist alles auch hin, das macht dann die Hausratsversicherung. Und dann gibt's aber...
Aber auch wieder der Fall, du warst am Wochenende bei mir, hast den Topf auf das Serrankochfeld fallen lassen, ist kaputt.
Das ist ein fiktiver Fall an der Stelle, möchte ich kurz mal sagen, weil ich koche nämlich nie bei Peter. Ich lasse mich immer einladen, wie sich das gehört. So, und weil es dort aber auch Überschwemmungsschäden gibt, die durchaus in der Gebäudeversicherung drin sind, gibt es Unterschiede, du hast vorhin schon gesagt, Gefahrenklassen, Gefährdungszonen, gibt unterschiedliche Worte dafür, die aber klassifiziert werden nach ZÜRS. Fand ich eine sehr süße Abkürzung. ZÜRS. Und zwar das Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen. Und da gibt's Kategorie 1
gibt's
bis 4.
Gibt's auch eine Nummer? So DIN 598-624-829 oder so?
Kannst gerne eine raussuchen, wenn du eine haben möchtest. Kann man relativ einfach nachschauen. Geht aber eben im Endeffekt darum, wie sehr ist eine Region, eine Immobilie gefährdet für diese genannten Überschwemmung, Rückstau, Starkregen. Was ist ein Rückstau, Peter?
Ein Rückstau ist, wenn der Abfluss in dem Hauptgewässer nicht mehr funktioniert und man im Prinzip eine rückstauende Wirkung in die Seitenflüsse über die normalen Hochwasserzonen hinaus bekommt und dann irgendwann Hochwasser im Keller hat. Andere Variante
oder auch
ist,
mal Wasser aus dem
Kanal.
Genau.
Die andere Variante ist das gleiche Prinzip, aber aus dem Kanal. Dass also irgendwann mal Kanalsystem gebaut worden ist, Hauptsammler ist zu klein. Wenn Starkregen kommt, man hat ja früher immer dieses 100-jährige Hochwasser gehabt, was mittlerweile oft jedes Jahr kommt, ich habe es schon angesprochen. Und dann hast du einfach das Thema, dass die kleinen Kanäle es nicht mehr dem Großen zuführen kann. Und wenn dann die kleinen Kanäle auch vollgelaufen sind, dann hast du, wenn dein Abwasserrohr 2,50 Meter unter der Kellerdecke ist, noch 2,50 Meter Platz und dann kommt es halt irgendwann mal im Klo im Erdgeschoss raus.
Ja, und die Dinge müssen selbstverständlich versichert werden, weil enorme Schäden durch sowas entstehen können. So, es gibt 4 Kategorien also. Je gefährdeter du bist, desto teurer in der Regel eben auch deine Versicherung, weil es wahrscheinlicher ist, dass ein Versicherungsfall eintritt. Gefährdungsklasse 1, bei der mit Abstand die meisten Immobilien in Deutschland drin sind. Also wir sind dort einfach ein bisschen gut gelegen, auch als Land, was solche Themen angeht. Hochwasser nach derzeitiger Datenlage unwahrscheinlich. Dann ist die Kategorie 2 Hochwasser selten als einmal in 100 Jahren. Kategorie 3 Hochwasser durchschnittlich einmal in 10 bis 100 Jahren. Und die Gefährdungsklasse 4, wo unter 1% aller Objekte drin sind, ist Hochwasser mindestens einmal in 10 Jahren. Ich glaube, die wird man auch überarbeiten müssen, die Gefährdungszonen.
Und das ist eben dieser Punkt, wo ganz viel Versicherungssumme vergraben ist.
Ja, und ich war ehrlich gesagt, also ich glaube, wir haben vor langer, langer Zeit schon mal über das Thema Wohngebäudeversicherung gesprochen.
Wir haben über diese Extremwetter schon mal gesprochen, Hinblick auf Städtebau und haben solche Sachen wie Schwammstädte, also nicht Schwarmstädte, Schwammstädte und sowas angesprochen.
Genau, und ich erinnere mich, dass ich damals schon verwundert war, als Nicht-Hauseigentümer, ich hoffe, jetzt ist keiner sauer auf mich, aber wie verhältnismäßig günstig eine Gebäudeversicherung ist. Weil die einzige Versicherung, die ich jetzt kenne, sind natürlich meine, die ich als Person habe. Und das Einzige, mit was ich es in Relation setze könnte, wäre jetzt die Kfz-Versicherung gewesen. Und die Gebäudeversicherung war häufig günstiger als die Kfz-Versicherung. Wo ich mir dann dachte, okay, gut, eins davon bewegt sich und eins nicht. Also bewegt sich somit auch eher mal in einen Versicherungsfall rein. Aber so rein vom Wert fand ich das schon erstaunlich. Also, dass man bei einer Vollkaskoversicherung locker bei 5, 6 und mehr 100 Euro ist und dass Gebäudeversicherungen aber auch schon mal bei 200 anfangen und sich häufig irgendwo bei so 5, 600 einpendeln und es natürlich auch Gebäude gibt, die deutlich mehr bezahlen, irgendwo bis 2000 Euro im Jahr.
Eigenheimbereich.
Genau. Und jetzt haben wir also gesagt, was die Standard-Gebäudeversicherung abdeckt. Also nochmal Sturmschäden, abgedeckte Dächer und so weiter. Aber Beispiel, Grundwasser, Hochwasser, Regen ist in der Regel standardmäßig nicht mitversichert. Also es ist ein sehr schwammiger Fall an der Stelle. Dafür sollte man unbedingt eine Elementarschadenversicherung mit abdecken. Und die wiederum deckt aber halt auch nicht einfach 100% und sagt quasi alles Sonstige übernehmen wir dann, sondern ich habe mir das dann auch mal angeschaut, was deckt denn dann die Elementarschadenversicherung ab? Und ich muss jetzt ein bisschen lesen parallel. Also Überschwemmung. Die liegt vor, wenn ein Gewässer über das Ufer tritt oder wenn das Grundstück durch Regen überschwemmt wird. Gelangt dabei Grundwasser an die Oberfläche und dann ins Haus, man merke sich dieses an die Oberfläche und dann ins Haus, besteht auch dafür Versicherungsschutz bei einer Elementarschadenversicherung. Nicht versichert sind Schäden durch eine Sturmflut und Schäden durch Grundwasser, wenn es nicht an die Oberfläche gelangt. Dringt Grundwasser also von unten in das Mauerwerk des Kellers ein, weil es erheblich gestiegen ist, handelt es sich nicht um einen versicherten Schaden. In der Praxis besteht hier häufig das Problem der Beweisführung, in welcher Weise ein Schaden durch Grundwasser verursacht wurde. Also das ist Kategorie 1, ist schon sehr knifflig. Also wie weißt du nach, von wo genau dieses Wasser kam? Und wenn es tatsächlich ein Nein von der Versicherung ist, trotzdem gigantischer Schaden natürlich beim Eigentümer, der Eigentümerin. Rückstau, haben wir vorhin gesagt, ein Rückstau liegt vor, wenn Wasser aus Ableitungsrohren des Gebäudes durch Regen oder Überschwemmung in das Haus gelangt. Achtung, nicht versichert sind Schäden durch, also das ist abgedeckt, aber nicht versichert ist es, wenn keine funktionstüchtige Rückstausicherung vorhanden war. Was ist denn eine Rückstausicherung, Herr Bauingenieur?
Naja, wir haben ja gerade vorhin gesprochen, wenn die Leitungen so voll sind, dass das Wasser praktisch nicht mehr über die Leitung abfließt, sondern sich ins Haus zurückstaut. Und dann gibt's einfach ein Sperrventil, In Anfangszeiten, in den 70er Jahren, ist der Sohn in den Keller geschickt worden bei uns und musste an so einem Rad drehen. Ich wusste gar nicht, was das damals war. Das war einfach ein Sperrschieber, der das Abwasser weggeregelt hat. Nebenwirkung, es ging auch nicht mehr raus.
Zu ist zu.
Zu ist zu in beide Richtungen. Und das ist natürlich mit der Zeit zunehmend automatisiert worden. Und das ist das Thema Rückstauklappe.
Also sollte man als Eigentümer darauf achten, dass das funktioniert.
Ich glaube, insgesamt muss eine Botschaft heute sein, guckt mal, was habt ihr denn da, Rückstauklappen etc., ist das ein Hochwassergebiet, wie sieht es denn da bei euch aus und wie sieht mein Vertrag aus und wie sehen denn da die Formulierungen aus?
Ja, ich habe jetzt noch zwei Punkte. Das Thema Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch ist grundsätzlich auch abgedeckt, aber der Versicherungsschutz besteht nur dann, wenn das Ereignis naturbedingt ist. Schäden, die durch menschlichen Einfluss hervorgerufen wurden, sind nicht versichert. Dies gilt beispielsweise für Schäden durch den Steinkohleabbau oder Bautätigkeiten. Also wenn beispielsweise der Tunnel für Stuttgart 21 unter eurem Haus tatsächlich durchgegraben wurde und sie waren nicht sorgfältig und bei euch rutscht was ab, dann müsst ihr euch quasi diese Schadenssumme von den Verursachern holen, weil eure Gebäudeversicherung und mit Elementarschaden sagt, das waren wir nicht, das ist keine Elementarschaden.
Oder es gibt ja einige Städte und Gemeinden, die streiten mit diesem ganzen Geothermie-Thema, wo Bohrungen gemacht werden in tiefere Erdschichten, was teilweise Hohenstaufen, glaube ich, in Baden-Württemberg ist da so ein Präzedenzfall, was tatsächlich viele Gebäude in ihrer Gründung zerstört hat.
Ja.
Risse 2, 3, 5, 10 Zentimeter dick gemacht hat. Und das ist natürlich ein kulturell vom Mensch veranlasster Schaden, will man nicht erleben. Im Zweifelsfall ist das alles gerade jetzt nicht mitversichert. Und höhere Gewalt und was da alles noch eine Rolle spielt. Also
ich würde noch das Letzte sagen und dann können wir da zusammenfassen. Das Letzte ist das Thema Schneedruck. Und das liegt dann vor, wenn zum Beispiel das Dach durch das Gewicht von Schnee einstürzt. Gehen Schnee- oder Eismassen an Berghängen nieder, handelt es sich um eine Lawine. Das ist richtig. Kein Versicherungsschutz besteht dagegen, wenn der Schnee von Bäumen niedergeht. Also da muss man dann halt wirklich auch sagen, tricky business. Also da muss man schon sehr, sehr, sehr deutlich das Kleingedruckte lesen, was diese Versicherung angeht.
Und wir wollen natürlich keine Versicherungsvertreter schlecht machen, aber ich glaube, da wird auch manche Geschichte erzählt aus Unwissenheit, die nicht stimmt, wenn Versicherungspolicen verkauft werden.
Durchaus, also absolut. Ich meine, es gibt ja auch so Freak-Fälle einfach, was einmal in 100 Jahren bist du das eine Haus, dem sowas passiert, was dann an den obersten Juristen dorthin geschickt wird von bist du es nicht, decken wir es nicht ab. Also es ist auch nicht alles einfach zu verstehen, aber es ist wichtig an der Stelle, Gebäudeversicherung plus Elementarschaden sichert einen trotzdem nicht gegen alles ab. Es sind trotzdem Lücken und Löcher drin. Und ich glaube, wir machen auch niemanden schlecht. Das war ich. Bisschen zu hampelig mit dem Mikrofon. Ich glaube, wir machen auch niemanden schlecht, wenn man ehrlich sagt, dass Versicherungen natürlich auch ein Interesse daran haben, nicht jeden Schaden ohne zu hinterfragen, sofort zu begleichen. Das heißt, sind andere Parteien beteiligt? Sind gegebenenfalls andere Versicherungen, die damit überlappen, beteiligt? Kann man da, gibt es irgendwelche Fragen, was die Verursachung angeht? Und damit, und du hast es vorhin schon gesagt, wir haben im Ahrtal immer noch Leute, die quasi auf Zahlungen warten.
Genau, und du hast ja im Regelfall nicht noch 2, 3 Ersatzhäuser.
Richtig.
Und wenn du auf die Schadensregulierung mehrere Jahre warten musst, ist das natürlich super existenziell.
Ja.
Kannst du vielleicht irgendwo im Dachgeschoss 3 Zimmer herrichten oder 2. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
Ja. Was ich jetzt, also grundsätzlich aber, gewinnt die Elementarschadenversicherung an Bedeutung, weil wir immer mehr Fälle haben, die von der Gebäudeversicherung nicht abgedeckt sind. Das gilt eben für alles, was jetzt, sage ich mal, mit Wassermassen vor allem zu tun hat und auch mit durch Wassermassen verursachte zum Beispiel Erdniedergänge, Erdrutsche, Schlammlawinen, ähnliches, was wir gesehen haben. Das heißt, grundsätzlich die Nachfrage danach steigt und auch die Versicherungen sind mit Nachdruck dabei,
Ihre Mathematik nachzujustieren.
Und dennoch haben wir sehr viele nicht oder nicht ausreichend versicherte Häuser in Deutschland, was das Thema Elementarschaden angeht.
Genau, vielleicht sagen wir zum Schluss noch ein bisschen, ob man und was man da tun kann. Aber was natürlich auch man lernen kann aus dem internationalen Kontext ist, dass es jetzt zunehmend in diesen Extremwettergebieten das Thema gibt, Versicherung wird gekündigt, haben wir schon angesprochen.
Haben wir nicht direkt angesprochen, ist auch in Deutschland ein Fall. Also die Versicherung, bloß weil ihr mal einen Vertrag unterschrieben habt, ist nicht dazu verpflichtet, euch für immer zu halten. Passiert auch gerne mal, nachdem ein Schadensfall reguliert wurde, dass man danach das Kündigungsschreiben von der Versicherung bekommt. Einfach da noch.
Dann hat man den Fall, eine Versicherung hat Nein gesagt, ich hab dich nicht mehr lieb. Das kann dir aber passieren, dass gar keine Versicherung mehr bereit ist, in einer Hochrisikozone dieses Risiko zu tragen. Mhm. Das ist beispielsweise auch in San Francisco, in solchen stark extremwettergefährdeten Gebieten schon passiert. Und dann kommt natürlich auch, und deswegen betrifft es nicht nur die Mieter und die Eigentümer, dann kommt auch der Steuerzahler ins Spiel. Und in Kalifornien und in England, in Großbritannien, gibt es natürlich schon auch erste Fälle, wo der Staat eingegriffen hat, gestützt hat, weil die Grundstückseigentümer und Gebäudeeigentümer ihren Versicherungsschutz verloren haben. Dann hat das letztlich der Steuerzahler bezahlt.
Genau. Das ist gerade auch mit eine der größten Debatten. Wenn es solche Katastrophenfälle gibt, wo wirklich quasi ein ganzer Stadtteil an der Stelle betroffen ist, du hast natürlich den Aspekt von auch Straßen, Infrastruktur und Ähnliches betroffen. Also es muss sowieso öffentlich eingegriffen werden. Aber du hast eben auch den Fall, dass viele der Gebäude dagegen nicht versichert worden sind. Und du hast gerade gesagt, im Notfall kriegen die eben Gelder aus der Steuerkasse.
Versuchen, Gelder zu bekommen. Aber ich glaube, man wünscht es einfach niemand.
Nee, das ist das Worst-Case-Szenario, sowohl für die Eigentümer, aber auch die Länder haben letztes Jahr eben gesagt, hey, wir müssen aus dem Ahrtal lernen. Wir können nicht einfach so eine quasi offene Risikoposition in unseren Budgets haben, wo man sagt, ja gut, wenn was passiert, dann zahlt halt im Worst Case das Land oder der Bund. Das geht nicht. Das heißt, es wurde letzten März und dann in den Sommer rein tatsächlich von den Länderchefs überlegt, ob man quasi eine Pflichtversicherung einführt und sagt, weißt du was, Gebäudeversicherung ist ja sowieso schon verpflichtend, wir verpflichten jetzt auch die Elementarschadenversicherung und dann ist zumindest unser Einschreiten dort limitiert und wir nehmen damit die Versicherer mehr in die Pflicht und sagen, wisst ihr was, das ist euer Bier, ihr sollt euch jetzt drum kümmern. Fanden die Versicherer wiederum nicht so gut. da gibt's ja den BDV, den Bund der Versicherer, die dann gesagt haben, ja Moment, aber ihr könnt ja jetzt auch nicht einfach sagen, dass alles auf uns abgewälzt wird. Also
ich sag's ungern, aber da wird der schwarze Peter hin und her geschoben. Ja.
Richtig, also das ist jetzt, es ist auch seitdem nicht großartig weitergegangen in der Debatte. Also es ist ein ewiges Hin und Her, aber es ist noch nichts passiert im Bereich Pflichtversicherung. Aber ich finde eben einen Aspekt spannend, der immer wieder in den Debatten hochkommt. Und das ist erstens natürlich ein Stück weit, wie nehmen wir Eigentümer in die Pflicht? Also auch Eigentümer können Präventivmaßnahmen an der Immobilie machen. Und B, wie nehmen wir Gemeinden in die Pflicht, um dort Präventivmaßnahmen zu treffen, die eben große Schäden an der Stelle vermeiden? Und das ist eben das Argument der Versicherer, die sagen, ja, aber ihr habt ja auch einen Teil da drin beizutragen. Und wenn ihr jetzt keinen finanziellen Schaden davon tragt, wenn dort was Blödes passiert, habt ihr ja auch keine Initiative, was zu tun. Wir als Versicherer können aber jetzt hier nicht Schwammstädte bauen. Und es erinnert mich ein bisschen an die Debatte mit der Aufteilung der CO2-Abgabe. Weißt du, wo man...
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Ja. Eigentlich, man kann ja sich streiten, woher diese Klimaeffekte kommen und wer da dran schuld ist. Ich glaube, das Thema, das wir jetzt diskutieren, zeigt eindeutig, den Fall gibt's.
Ja.
Dieses Thema Extremwetter haben wir.
Und steigt.
Tendenz steigend. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt sehr nah an diesem Thema, wie eine CO2-Abgabe zu sehen, weil wir haben das einfach in Anführungszeichen als Umweltschaden.
Ja.
Und das muss solidarisch getragen werden, weil du kannst an den Gebäuden ein bisschen was tun. Ja, wenn ich in einem Hochwassergebiet bin, gab es ja klassisch am Rhein und so schon immer, wo die Leute Shots gebaut haben in ihrem Keller. Mhm. Hafen City in Hamburg, wenn man sich mal angeschaut hat, ist das gleich mit solchen Wasserschott-Türen gebaut worden. Kann man was machen, aber jeder Quadratzentimeter als Wohnfläche im Kellergeschoss ausgebaut, wenn das Ding im Wasser steht. Alle Elektroinstallationen, Hightech, PV-Anlagen, Wechselrichter, Batterien da drin stehen. Das kann man, glaube ich, heute schon ganz gut lösen, wenn man sagt, ey, ich bin in einem Risikobereich. Aber ansonsten ist es ein städtebauliches Gesamtthema und ein landschaftspflegerisches Gesamtthema. Die Kassen vom Staat sind leer. Du wirst nicht komplett Schwammstädte bauen können und sagen, ja, Wow, jetzt gehen wir mal lustig dran, machen alle Tiefgaragen zum Wasserpuffer machen überall schöne grüne Bäume und Wiesen als Rückhalteflächen, also ja, Rückstau-Rückhalteflächen für das Wasser. Wir leben hier am Rhein und es ist natürlich auch relativ einfach zu sagen, kennst du den Herrn Tuller? Das sieht man, dass du nicht hier in die Schule gegangen bist.
Ja.
Der Tuller hat die Rheinbegradigung gemacht. Es gibt ja so das Modell Neckar mit Staustufen und das Modell Rhein mit solchen, man nennt es Buhnen, also wasserströmungsverschnellernde Steinbauwerke, die dann die Fahrrinne immer tiefer ausspülen und immer schneller machen und auch zum Schluss diese Mäandrierung, diese ganzen
Schlängel,
die der Fluss macht, wegnimmt. Das kannst du ja alles nicht mehr zurückholen. Die Dinger sind bebaut. Ist
fertig, ja.
Das kannst du theoretisch erklären. Und ein Bunker ist zum Schluss auch keine Lösung, dass du sagst, du machst den Deckel zu und wartest, bis alles vorbei ist.
Du hast gerade übrigens ganz nebenbei einen wichtigen Punkt erwähnt. Wenn ihr Photovoltaik, Wärmepumpe, Batterie, Ähnliches bei euch im Gebäude ergänzt, müsst ihr das eurer Gebäudeversicherung mitteilen und müsst auch damit rechnen, dass eine Verteuerung kommt. Also einfach da einmal kurz als Ergänzung solltet euch dort auch, Peter hat es gerade gesagt, sehr gut beraten lassen, was eben die Montage der unterschiedlichen Teile angeht, wo man die unterbringt, weil es kann gut sein, dass wenn dann ein Schaden entsteht, Batterie und dem ganzen Hightech-Zeug, was ihr im Keller stehen hattet, dann sagt man ja, okay, aber schaut euch mal dieses Fenster hier an, das war überhaupt nicht angemessen, um irgendwelche Wassermassen zurückzuhalten, das ist jetzt Fahrlässigkeit eurer Seite. Also gut beraten lassen, die Grauzonen sind breit an der Stelle.
Und ich denke, Vier-Augen-Prinzip, zwei Meinungen wirklich gucken. Und das ist, denke ich, auch die Botschaft von heute. Dieses Thema kannst du nicht einfach weglassen. Du kannst nicht einfach sagen, naja, also bei mir wird schon nichts passieren. St. Florians-Prinzip.
Das würde ich jetzt noch ergänzen, weil wir haben ja diese Überschwemmungszonen. Und du hast gerade immer mal wieder gesagt, ja, wenn man in der Nähe vom Wasser wohnt und so. Aber Extremwetter braucht keinen Fluss. Das heißt, diese Starkregen, die wir dann hatten, wo dann ganze Flüsse, irgendwelche Straßen niedergeschossen sind und Autos mitgenommen haben, das war kein Wasser, was aus einem Fluss rausgekommen ist, notdürftig. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieses Modell, was man hat von, du bist mehr gefährdet, also du bist sicher mehr gefährdet, wenn du in der Nähe eines Wassers bist, aber du bist nicht gefährdet, wenn du woanders bist.
Ja.
Und damit ist auch dieses Thema Schwammstädte und so nicht so einfach, weil ich müsste alle Städte jetzt absichern gegen alle möglichen Situationen, die da kommen können. Und das ist schwierig. Und ich glaube, du willst wahrscheinlich gerade darauf ansetzen, ich glaube, am Ende ist jeder sich selbst der Nächste. Also in Eigeninitiative Vorkehrungsmaßnahmen treffen, ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber was mache ich denn da jetzt als Eigentümer? Jetzt habe ich zugehört beim Lagebericht. Wir haben gesagt, alles ist kompliziert, alles ist schwierig. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du alleine gelassen wirst. Was mache ich jetzt als Häusle-Eigentümer, nachdem ich zugehört habe?
Also ich glaube, eine Grundschlauheit haben wir jetzt mal hergestellt.
Ja.
Hochwasser wird eines der Hauptthemen sein, also oder Wasser im Keller.
Mhm.
Also mal drüber nachdenken, wie man den nutzt, was man da macht. Und dann würde ich mit den Ideen erstmal einsteigen, wirklich in das Thema kontrolliere die Versicherungspolicen, guck, was ich habe, was kann man denn versichern, höhere Gewalt, was sind da die Begriffe? Du hast ja selber gezeigt, wie nah die teilweise beieinander liegen oder sich ausschließen. Ich würde mir 2-3 Meinungen holen,
Ja. Dann
versuchen, wirklich eine Entscheidung zu treffen, was kann man versicherungstechnisch tun, was kann man bautechnisch tun. Aber bei allem, auch wenn man Wasserschutz einbaut und es gibt ja viele mögliche Dinge, an die man vielleicht gar nicht denkt. Also bei uns in dem Rheingebiet, in den Rheinauen, habe ich zum Beispiel mal gesehen, nie vorher gewusst, haben die Häuser einen Keller unterm Keller.
Ein Keller unterm Keller?
Ja, die haben einfach einen Keller unterm Keller und da läuft zuerst das Wasser rein und da pumpt man es eben raus.
Einen künstlichen Hohlraum geschaffen.
So ist es. Also das hat man ja schon immer gewusst, ja?
Ich kenne es vom Bodensee mit den Wannen. Also ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Schmarrn, das ist schon eine Weile her, dass ich das gehört habe, aber wenn du, es gibt in Konstanz oder vor Konstanz einen Ort, der heißt Allensbach, und der ist wirklich wie so eine Perlenkette am Bodensee entlang gezogen und auch wirklich sehr, sehr ufernah und sehr flach. Und Gebäude, die dort gebaut sind, haben quasi wie so eine wasserdichte Wanne teilweise drumherum.
Das ist eine bestimmte Bauweise, wasserundurchlässigen Beton zu machen. Ja. Weiße Wannen nennt man das. Aber das kannst du alles eigentlich nachträglich nicht mehr machen. Und deswegen sind die Mittel dort sehr, sehr begrenzt. Ich habe gesehen im Rheinbereich historische Gaststätten, die in der Hochwasseraue standen, die haben wasserdichte Fenster. Mhm. Da bist du im Zimmer und siehst bis zur Hälfte der Fenster den Fluss draußen vorbeifließen. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, du kannst einige kleine Maßnahmen vor allen Dingen im Bereich der Nutzung machen, aber grundlegend kannst du nichts ändern. Das ist einfach ein Riesenproblem.
Und aber gibt es denn Dinge, die eh da sind, die ich in der Funktion überprüfen muss? Also zum Beispiel Drainage. Wenn die jetzt irgendwie 30, 40 Jahre alt ist, hat sich keiner angeguckt, wurde nie getestet auf Herz und Nieren. Ist das etwas, was man aktiv überprüfen kann oder muss sowas erst kaputt gehen, dass man sich's anguckt? Weil es ist ja schon wüst, wenn es nicht funktioniert. Ich meine, wenn es alles unter Wasser steht, kannst du die Drainage auch sparen, aber...
Also ich möchte jetzt eigentlich keinem den Tipp geben, hol mal deinen Versicherungsvertreter und hol mal einen Architekt, der im Zweifelsfall auch keine Erfahrungen damit hat.
Ja.
Es ist wahnsinnig schwierig und da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen, gerade mit diesem Thema Drainage. Ich kriege das immer mit, die Diskussion um die DIN-Feuchtigkeit in oder im Bauwerk. Da gibt es also Glaubenskriege. Das ist einfach alles schwierig. Eigentlich kannst du nichts richtig machen, außer die Nutzung. Und wenn du ein bisschen Drainage hast, was nutzt denn das, wenn dann so eine Hochwasserwelle kommt?
Wenn es steht, steht's, klar.
Schießt du mit Kanonen auf Spatzen oder umgedreht.
Ja.
Also das ist wirklich ganz, ganz schwierig.
Also.
Und ich glaube, eine wichtige Erkenntnis, dann ist zwar schon ziemlich viel passiert, aber wenn du Gebäude in Hochwasserzonen hast, sollten die halt mal zumindest dort nicht mehr aufgebaut werden. Das kann man auch mittlerweile simulieren mit 3D-Bildern, wo solche Dinge sind. Da sollte man wirklich zumindest gucken, keine weiteren baulichen Erweiterungen und schauen, Achtung, da Risikoklasse gucken. Und dass die in Anführungszeichen armen Leute, die halt jetzt mal ein Haus da haben, nicht komplett allein dastehen, irgendwie überlegen, wie kannst du solidargemeinschaftlich gucken, dass man das einigermaßen lösen kann, wenn die in Probleme kommen.
Wäre aber auch ein Fall, also für Hauskauf ja sowieso, aber auch für Erbfälle und ähnliches. Es ist durchaus möglich, dass zum Beispiel die Eltern ohne jegliche ernstzunehmende Vorfälle in so einem Haus gewohnt haben für 30, 40 Jahre. Gleichzeitig kann es wahr sein, dass wenn man das Haus übernimmt, kernsaniert, Erweiterungen vornimmt, all die Dinge, die man gerne macht, wenn man quasi so ein Haus vererbt bekommt, es dich dann in den nächsten 7 Jahren dreimal erwischt. Das heißt also, dieses aus der Vergangenheit lernen ist nicht immer gegeben, ist aber ein guter Indikator. Das heißt, wenn ihr, und dazu gibt's öffentlich zugängliche Karten über Gefährdungszonen, und da steht auch immer, es gibt unterschiedliche Farben, Schraffierungen für eben die Ernsthaftigkeit und Häufigkeit von solchen Fällen dort. Ich würde es ernst nehmen und ich würde nicht so ein subjektives Empfinden wie, meine Eltern waren da jetzt 40 Jahre, es ist nie was passiert. Das kann sehr schnell sehr teuer werden. Und damit begibt man sich dann auch in solche Gebiete, wo man unter Umständen dann danach Versicherer anruft und sagt, wir müssten die Summe anpassen, da ist jetzt viel passiert. Und der sagt, Ne.
Gar nicht mehr.
Da nicht. Decken wir nicht ab. Also da, A, vielleicht proaktiv, bevor man sehr viel Geld ausgibt, Dinge abklären, weil ich glaube, auch die Versicherungen werden da jetzt, ähnlich wie wir es jetzt bei Baufinanzierungen und ähnlich gesehen haben, ihre Eigenrisiken zunehmend abdecken müssen und da ein bisschen strenger werden. Also wenn ihr große Projekte geplant habt und Co. und alles ist irgendwie schon seit 30, 40 Jahren unverändert dort, vielleicht proaktiv mal mit jemandem im Bekanntenkreis sprechen.
Haus angucken, schauen, was kann man nutzungsmäßig ändern und dann vor allen Dingen mal seine Verträge durchschauen und gucken, was kann ich da tun.
Ja.
Und vielleicht jetzt auch, es wird ja nicht schwarz-weiß schlagartig von jetzt auf nachher kommen, gucken, gibt es vielleicht eine Versicherung, die jetzt gerade für meinen Fall günstiger ist.
Ja.
Also Risiko betrachtet beispielsweise eine, die viele Versicherungen hat, die nicht in Hochwassergebieten liegen und deswegen einen günstigeren Tarif machen. So Dinge, glaube ich, sind jetzt das Naheliegendste.
Und wenn ich neu baue, würdest du raten, einfach quasi häufig nichts Teures mehr in den Keller zu packen? Also gerade jetzt die ganze Technologie, Lüftungsanlage, Wärmepumpe,
also wenn dort das Photovoltaik, Thema Batterie, Hochwasser im entferntesten Rolle spielen kann.
Oder ihr nah am Grundwasser seid, das ist auch so ein Ding. Ne?
Würde ja. ich das Thema Technik nicht mehr in den Keller packen.
Ja.
Hausanschlussraum, hinter der Garage, aufs Dach oder sonst wo, aber nicht mehr in den Keller.
Ja.
Und auch die teuerste Multimedia, Home Kino, irgendwas Center, würde ich da nicht reinpacken.
Und vielleicht zu guter Letzt, für alle, die ausgebaute Keller haben, auch ein ausgebauter Keller, der sich anfühlt wie ein Wohnraum, ist ein Keller. Also ich werde nie vergessen, ich saß letzten Sommer, wann war ich denn? Im August. Im August war ich in Kroatien und das war die Zeit, wo es hier in Frankfurt so unglaublich geregnet hatte, wo der Flughafen zwischendurch auch außer Betrieb war. Und ich saß in dem Flieger zurück, wo es noch nicht mal 100% klar war, ob wir landen können. Also es war wirklich sehr ernst und sehr plötzlich und sehr starker Regen. Und neben mir saß eine Frau mit ihrer kleinen Tochter, 3-4 Jahre. Und man hat ihr angemerkt, wahnsinnig gestresst, also total, die kommt nicht aus dem Urlaub gerade. Und dann habe ich mich ein bisschen mit ihr unterhalten. Sie hat eben erzählt, ja, die wohnen irgendwo hier in einem der kleinen Orte rund um Frankfurt, haben ein eigenes Haus, waren eigentlich jetzt gerade mit dem Camper unterwegs, also am Roadtrippen, wollten, glaube ich, bis nach Griechenland runterfahren. Und dann kam der Anruf, hey, euer Keller steht unter Wasser. Und dann sind sie quasi auf der Route zum nächsten Flughafen gefahren. Sie ist mit ihrer Tochter zurück. Und ihr Mann hat quasi das Auto umgedreht und ist jetzt mit 2 Tagen Verzug wahrscheinlich dann zu Hause. Und sie hat eben auch gesagt, sie haben den ganzen Keller ausgebaut. Ihr Mann hat dort sein Homeoffice und sie hat dort ihr Fotografiestudio gehabt. Und alles, was sie so an Erinnerungen hatten, also Bilder, Fotoalben, ähnliches, alles mit im Keller. Und da muss man einfach, also das ist kein Vorwurf an die Frau, das passiert sehr schnell, wenn man so einen Raum halt so aufgerichtet hat, dass der sich nicht mehr anfühlt wie ein Keller. Man darf nicht vergessen, dass das ein Keller ist. Und dass da ein PC und Erinnerungsstücke, die nicht ersetzt werden können, in Gefahr sind, ist, glaube ich, an der Stelle einfach auch eine kurze Erinnerung an alle, die es sich hübsch gemacht haben. Du hast gerade gesagt, Kino, Freizeitraum, all die schönen Dinge, ist alles in Ordnung, aber es sollten Dinge sein, die ersetzbar sind, weil sonst hilft alle Versicherung der Welt nicht, selbst wenn sie greift, sie bringt das alte Fotoalbum von der Uroma nicht zurück. Also passt ein bisschen auf. Du bist
sicherlich kein großer Dingen. Schaden, aber ich erinnere mich in unserem ersten Haus, ich war frisch verheiratet und es gab einen Hochwasserschaden, weil die Kanalisation im Prinzip Rückstau in die Gebäude verursacht hat.
Ja.
Und meine Frau, also es war sowas wie ein Honeymoon bei uns,
schön.
Standen da im überfluteten Keller. Draußen war die Feuerwehr gestanden, hat Keller ausgepumpt. Unsere Mieter haben dann gesagt, aber bitte ein bisschen aufpassen, wir haben teure Weinflaschen, die schwammen da so an uns vorbei und die Etiketten kamen extra und die haben schon geweint an solche Dinge. Ich will es jetzt nicht so lächerlich darstellen. es fängt schon, also es müssen gar nicht so die wertvollen Dinge sein, sondern das, was einem persönlich vielleicht auch was wert ist.
Das sage ich ja, was nicht ersetzbar ist. Also eine Versicherung kann euch nur Geld geben, selbst wenn sie bezahlen. Also selbst wenn das Best-Case-Szenario eintritt, ihr kriegt die Summe und mehr, die ihr euch wünscht. Manche Dinge können mit Geld nicht ersetzt werden. Also achtet darauf, solche Räume sind halt trotzdem noch gefährdet, besonders gefährdet für solche Dinge.
Okay. Also das Thema kann man nicht heilen, ja, aber man muss sich damit beschäftigen.
Ja, also vielleicht Papiere checken und zu was auch immer man betet, ein gelegentliches Stoßgebet, dass man die Papiere nie wird.
Ich weiß nicht, ob so ein Altar irgendwo ein Kerzchen anzünden hilft.
Das ist die Gebäudeversicherung im katholischen Kroatien. Nee, also ist, wie gesagt, es ist auch in keinster Weise, auch wenn wir zwischendurch jetzt hier mal ein bisschen Auflockerung betreiben, wenn der Fall eintritt, unglaublich tragisch. Also wirklich das Größte, was man hoffen kann, ist, dass man nie betroffen ist. Wenn man betroffen ist, ist es immer eine lange Zeit, eine wahnsinnig aufwendige Zeit, eine Zeit, in der man trotzdem immer Alternativen finden muss, weil du hast gerade gesagt, ich habe kein Ersatzhaus irgendwo stehen, dass selbst wenn die Versicherung schnell ist, habe ich nicht nächste Woche eine Ersatzwohnung und Geld und alles da. Das heißt, selbst wenn sich da keiner querstellt, ist es eine unglaublich schwierige Situation. Also da auch, seid lieb zueinander, helft euren Nachbarn. Wenn ihr seht, dass beim Nachbarn, der im Urlaub ist, der Keller voll läuft, dann vielleicht auch den Anruf tun, den meine Sitznachbarin im Flieger bekommen hat. Die wären sonst 2 Wochen später gekommen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wenn da 2 Wochen lang Wasser drin steht. Also habt auch ein bisschen Acht aufeinander, wenn jemand da betroffen ist und man da helfen kann als Privatperson, dann sollte man das, glaube ich, auch immer tun, weil man nur hoffen kann, dass, wenn man selber in der Situation ist, einem auch geholfen wird. Ansonsten, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, checkt eure Versicherungspolicen, stellt viele Fragen. Das darf man sagen, wenn das, was dann, wenn das, was dann. Und wenn ihr Änderungen an eurer Immobilie vornehmt, vielleicht auch die Techniker und Co., die sich da dran drum kümmern, sagen, hey, ist das besonders smart, wenn wir das hier an die bequemste Stelle stellen? Oder gibt es Alternativen, die wir da vielleicht aufgreifen sollten? So, das ist es.
Wir haben fertig. Kein gutes Thema.
Kein befriedigendes Thema, leider. Wir haben kein schönes Finish für euch. Es gibt natürlich noch so ein bisschen so einen offenen Zipfel. Das ist jetzt diese Pflichtversicherung, die noch so ein bisschen vor sich hin dümpelt. Ist aber gerade auch in den Parteikriegen hin und her so ein bisschen zum Stocken gekommen. Falls sich da was ändert, werden wir auf jeden Fall nochmal Bescheid geben. Alrighty, das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr dazu Fragen habt, ihr vielleicht mal betroffen wart, eure Geschichte erzählen wollt, damit man aus dem Allgemeinen, was wir hier haben, rauskommt, vielleicht mal auch einen spezifischen Fall, einen guten, vielleicht aber auch mal einen, der weniger gut gelaufen ist, teilen kann, dürft ihr das gerne machen. Ihr dürft uns auch immer gerne Korrekturen, Folgenvorschläge, Fragen und Ähnliches zukommen lassen. Am besten macht ihr das auf Instagram. Dort findet ihr uns als Lagebericht-Podcast. Da stellen wir euch übrigens auch immer ergänzendes Material, was man jetzt auf der Tonspur nicht so gut rüberbringen kann, zur Verfügung. Also lasst gerne ein Follow da. Ansonsten findet ihr uns natürlich auch als Lagebericht-Immobilien-Podcast auf LinkedIn und Peter und mich natürlich auch. Wir freuen uns da immer von euch zu hören und uns mit euch zu connecten. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Ihr wart sehr fleißig in letzter Zeit und habt quasi unsere Bewertungen ordentlich glühen lassen. Aber wir freuen uns da natürlich immer, hilft uns auch immer, gefunden zu werden. Und empfehlt uns natürlich auch weiter, wenn ihr möchtet, dass eure Freunde auch den Lagebericht hören. Peter, letzte Worte.
Ja, wir müssen an einer guten Zukunft arbeiten.
Das war weniger optimistisch als sonst, aber wir werden auch an der guten Zukunft arbeiten. Bis nächsten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.